Guten Morgen zusammen. Wer letzte Woche hier war, der hat mitgekriegt, im Jahr 605 vor Christus wurde Daniel in der ersten von drei Wegführungen aus seinem Heimatland Israel in Gefangenschaft geführt durch Nebukadnezar und seine Armeen nach Babylon. Gemeinsam mit seinen drei Freunden hatte er bereits als Jugendlicher ein gutes und starkes geistliches Fundament, und das hat ihm geholfen, dann auch in Babylon standhaft zu sein und im Glauben zu stehen, wie wir durch das ganze Buch Daniel sehen werden. Dabei waren Daniel und seine Freunde keine politischen oder geistlichen Aufrührer oder Rebellen oder sowas. Wozu sie aufgefordert wurden, das taten sie, auch wenn es ihnen nicht passte. Bis es zu dem Punkt kam, wo sie Gottes Wort, Gottes Weg hätten übertreten müssen. Da hört es auf. Und das war, haben wir letzte Woche gesehen, das war gelegentlich der Fall. Und als das erste Mal vorkam, da hat Daniel mit dem zuständigen Beamten gesprochen und hat sich eine Alternative erbeten, und die wurde ihm auch gewährt. Er wollte Gott treu sein und Gott stellte sich hinter ihn. Letzte Woche hatten wir von Daniel gelernt, dass ein Leben in der Hingabe und ein Leben gelebt für seinen Gott Gottes reichen Segen zur Folge hatte. Und das hat uns hoffentlich motiviert, auch ein Leben in Hingabe und Konsequenz für Jesus zu leben. Lass uns beten und dann gehen wir in das nächste Kapitel rein. Treuer Herr, wir möchten dir danken, dass wir zu dir kommen können, wie wir gerade gesungen haben, zu dir, dem dreimal heiligen Gott, dem Gott, der über alles steht, zu dem Gott, der uns geschaffen hat, der uns Leben gegeben hat, der uns beschenkt hat. Wir möchten dir danken, Herr, wir möchten dich preisen, dass wir dein Wort haben, Herr, Worte aus deinem Mund, niedergeschrieben für uns, damit wir leben können. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns heute salbst, dass du meine Lippen salbst, um deine Ehre zu verkündigen, und dass du unsere Ohren und Herzen salbst, dass wir hören und aufnehmen und es in unserem Leben umsetzen. Amen. Daniel Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist sich beunruhigte und er nicht mehr schlafen konnte. Da befahl der König, man solle die Traumdeuter und die Wahrsager, die Zauberer und die Chaldäer zusammenrufen, damit sie dem König seine Träume verkündeten. So kamen sie und traten vor den König. Da sprach der König zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, bis ich den Traum verstehe. Hierauf gaben die Chaldäer dem König auf Aramäisch zur Antwort, O König, mögest du ewig leben. Erzähle deinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung verkündigen. Der König antwortete den Chaldäern, mein Entschluss steht unwiderruflich fest. Wenn ihr mir nicht den Traum samt seiner Deutung verkündigt, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zu Misthaufen gemacht werden. Wenn ihr mir aber den Traum und seine Deutung verkündet, so sollt ihr von mir Geschenke und Gaben und große Ehre empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Da antworteten sie zum zweiten Mal und sprachen, der König möge seinen Knechten den Traum erzählen, so wollen wir die Deutung verkünden. Der König antwortete und sprach, ich weiß nun sicher, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Entschluss unwiderruflich feststeht. Wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, so bleibt für euch nur ein Urteil. Denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte vor mir zu reden, bis sich die Zeiten ändern. Darum sagt mir den Traum, damit ich weiß, dass ihr mir auch die Deutung verkünden könnt. Chaldäer antworteten vor dem König und sprachen, es gibt keinen Menschen auf Erden, der verkünden könnte, was der König befiehlt. Deshalb hat auch nie irgendein großer und mächtiger König so etwas von irgendeinem Traumdeuter, Wahrsager oder Chaldäer verlangt. Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Es gibt auch niemand, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Ist ja so eine Sache mit den Träumen. Jeder Mensch träumt und manchmal dann fragen wir uns, oh, hat unser Traum eine Bedeutung? Manche Menschen träumen schlimm, Albträume. Und ich könnte mir vorstellen, der König Nebukadnezar, was der hier geträumt hat, kommen wir gleich noch zu, dass der auch seinen Traum als Albtraum empfand. Und wir wissen auch aus der Bibel, dass es tatsächlich Träume mit Bedeutung gibt. Wissen wir aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament. Babylon war voller Träume. Und Babylon war voller Traumdeuter und Wahrsager. Da wurde auch so manche Deutung fabriziert. War einige Tage vor Weihnachten und eine Frau wacht eines Morgens auf, schaut ihren Mann an und sagt, Schatz, ich habe gerade geträumt, dass du mir zu Weihnachten eine wunderschöne Perlenkette geschenkt hast. Was meinst du wohl, was dieser Traum bedeutet? Und der Mann guckt sie an und sagt, übermorgen wirst du es wissen. Nächsten Morgen wacht die Frau auf und schaut ihren Mann an und sagt, Liebling, du wirst nicht glauben. Ich habe heute Nacht wieder geträumt, dass zu Weihnachten du mir eine wunderschöne Perlenkette schenken wirst. Was meinst du wohl, was dieser Traum bedeutet? Und der Mann lächelt zurück und sagt, Schatz, du wirst es morgen wissen. Und am nächsten Tag wacht die Frau morgens auf und sagt ganz begeistert zu ihrem Mann, Mann, weißt du, was ich geträumt habe? Ich habe geträumt, dass du mir zu Weihnachten eine wunderschöne Perlenkette schenken wirst. Was meinst du wohl, was dieser Traum bedeutet? Und der Mann sagt, warte ab, heute Abend wirst du es wissen. Ja, und am Abend kommt der Mann nach Hause, hat ein schönes kleines Päckchen in der Hand, schön verpackt, und schenkt es seiner begeisterten Frau. Und die macht das Päckchen ganz sanft auf, öffnet den Karton und findet drin ein Buch mit dem Titel Die Bedeutung der Träume. Sie hat sich wahrscheinlich etwas anders vorgestellt, etwas anders erhofft. Der König Nebukadnezar, als er träumte, hatte sich vermutlich auch eine positive Traumdeutung erhofft. Aber er wollte vermeiden, dass er betrogen wurde und darum forderte er das menschlich Unmögliche. Nämlich, dass irgendeiner von diesen Chaldäern, Chaldäer war der Überbegriff für die Traumdeuter, Astrologen, Okkultisten und so weiter, dass irgendeiner dieser Chaldäer seinen Traum nachträumen würde und ihm dann die Bedeutung sagen würde. Und zuerst wollten die Astrologen Zeit schinden. Ja, erzähl uns deinen Traum. Als der König das nicht tat, wollten sie mit ihm argumentieren. Und auch da kamen sie nicht weiter. Und dann sagten sie schließlich, König, das ist keinem Menschen möglich. Das können nur die Götter. Und damit gingen sie an die richtige Richtung. Der König Nebukadnezar hat es sich verständlich gemacht. Er hat gesagt, ihr träumt meinen Traum nach, ihr gebt mir die Deutung und ich gebe euch Gaben, ich gebe euch Geschenke, ich gebe euch hohe Ehre. Oder aber, ihr könnt mir den Traum nicht sagen und sagt mir auch seine Deutung nicht und eure Häuser werden abgerissen und eure Häuser werden zu einem Misthaufen gemacht. Diese beiden Möglichkeiten. Braucht eigentlich nicht erwähnt zu werden, dass die Zeit der Traumdeuter und Wahrsager in Babylon abgelaufen war. Die standen allesamt auf der Abschussliste. Das betraf übrigens auch Daniel und seine drei Freunde, die ja in aller Weisheit der Babylonier gelehrt wurden zu der Zeit. Lass uns die nächsten Verse lesen. Daniel 2, Verse 12 bis 16. Hierüber wurde der König aufgebracht und sehr zornig, und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen, und der Befehl ging aus, und die Weisen von Babel sollten getötet werden, und man suchte auch Daniel samt seinen Gefährten, um sie zu töten. Da erwiderte Daniel dem Arioch, dem Obersten der Scharfrichter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen zu töten, mit klugen und verständigen Worten. Er begann und sprach zu Arioch, dem Bevollmächtigten des Königs: Warum ist dieser strenge Befehl vom König ausgegangen? Da erklärte Arioch die Sache dem Daniel. Daniel aber ging hinein und bat den König, ihm eine Frist zu gewähren, damit er dem König die Deutung verkündigen könne. Nebukadnezar war Herrscher eines großen Weltreichs. Und wie das damals so üblich war bei den Herrschern, das waren totalitäre Herrscher. Die sagten was und so lief die Sache ab. Totalitäre Herrscher. Und hier lesen wir, wie der König Nebukadnezar reagierte, als die Chaldäer ihm nicht helfen konnten. Der war aufgebracht. Wir lesen, er war aufgebracht, er war zornig und er gab einen Mordbefehl, einen Tötungsbefehl raus. Und da ließ sich auch nichts mehr dran machen. Der Zug war abgefahren, der Befehl war raus. Daniel und seine drei Freunde, die waren vermutlich noch in dieser dreijährigen Ausbildung, wo sie alle Weisheit Babylons erlernen sollten. Ja, und wenn einer alle Weisheit Babylons erlernen sollte, dann gehörte er und seine drei Freunde und wahrscheinlich noch ein paar andere, die wir nicht kennen, gehörten auch zu den Weisen Babylons, die umgebracht werden sollten. Auffällig ist hier, dass als der Daniel davon hört, dass er nicht in Rage gerät. Also, er hätte ja in Rage über die unvernünftige Entscheidung des Königs geraten können, hätte das kritisieren können oder über die Konsequenzen jammern können. Das wäre relativ leicht gewesen, den König zu kritisieren und an seinen Gesetzen rumzunörgeln. Aber der Daniel hat einen ganz anderen Ansatz, einen völlig anderen Ansatz. Nachdem er einen kurzen Aufschub des Mordbefehls, des Tötungsbefehls bekommen hatte, lesen wir, wie der Daniel an die Arbeit ging. Lass uns die Verse 17 und 18 lesen. Darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit, Hanania, Misael und Asaja, damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen möchten wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. So, der Aufschub ist gewährt und der Daniel startet keine Protestaktion oder Demo oder nicht mal irgendeinen Boykott oder eine Unterschriftenaktion. Nichts von alledem. Was der Daniel macht, er sucht seine Freunde auf, die wir bereits kennen, die drei. Und er sagt so: Leute, lasst uns zusammenkommen, wir müssen beten. Wir haben Riesenanliegen für uns und für andere, wir müssen beten. Der Daniel kämpft also an der richtigen Front. Wie machen wir das eigentlich? Wir haben da ein tolles Lied, was wir jetzt seit ein paar Monaten singen. Da heißt es: Und wenn ich kämpf, dann auf meinen Knien. Heb die Hände zu dir, mein Gott. Ach, echt jetzt? Wirklich? Wenn wir im Kampf sind, wenn wir herausgefordert sind, tun wir das? Wenn wir unschuldig, Daniel und seine Freunde waren unschuldig, wenn wir unschuldig angegriffen werden, wenn man uns nach dem Leben trachten würde, und so weit sind wir hier ja noch gar nicht. wenn wir für die Unfähigkeit anderer bestraft werden sollen. Wenn mehr von uns erwartet wird, als wir leisten können, kämpfen wir dann auf unseren Knien, heben die Hände zu unserem Gott im Gebet. Auf den Daniel traf das zu, dass die einzige Strategie, die er anwandte, Leute, für mich ist das eine unheimliche oder eine gewaltige Herausforderung. Ein ganz tolles Vorbild. Nicht, weil mir das zufällt, sondern weil Gottes Wort uns das so vor Augen malt, als Beispiel, wie es funktioniert. Für mich ist es eine Herausforderung. Der Kampf auf den Knien. Das Erflehen der Hilfe von Gott. Frage, wie groß dürfen eigentlich unsere Probleme sein, damit Gott sich ihrer annimmt? Wie groß oder wie klein? Lass uns mal die nächsten Verse lesen, die Verse 19 bis 30. Hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis offenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel begann und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn sein ist beides Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben. Denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Daraufhin ging Daniel zu Arioch, dem der König beauftragt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er nahm ihn beiseite und sprach zu ihm, bringe diese Weisen von Babel nicht um. Führe mich vor den König, so will ich ihm die Deutung verkünden. Darauf führte Arioch den Daniel rasch vor den König und sprach zu ihm, ich habe unter den Weggeführten von Juda einen Mann gefunden, der dem König die Deutung verkünden will. Der König antwortete und sprach zu Daniel, dessen Name Belsazar war, bist du imstande, mir den Traum, den ich gehabt habe, und seine Deutung mitzuteilen? Daniel antwortete vor dem König und sprach, das Geheimnis, nachdem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter und Zeichendeuter dem König nicht verkündigen. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Mit deinem Traum und den Gesichten deines Hauptes auf deinem Lager verhielt es sich so. Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was nach diesem geschehen werde. Und da hat dir der, welcher die Geheimnisse offenbart, mitgeteilt, was geschehen wird. Mir aber ist dieses Geheimnis nicht durch eine Weisheit, die ich vor allen anderen Lebenden voraus hätte, geoffenbart worden, sondern damit dem König die Deutung bekannt gemacht werde und du erfährst, was dein Herz zu wissen wünscht. Ganz klar. Gott hatte Wohlgefallen an Daniels Gebetsstrategie. Denn Gott erhörte dieses riesengroße Gebet, dieses große Anliegen. Und Gott tat das Unmögliche, menschlich Unmögliche, und offenbarte Daniel bis ins Detail einen Traum, den jemand anders geträumt hatte, plus die dazugehörige Deutung. Gott vermag zu tun, was kein Mensch zu tun vermag. Aber Gott möchte gebeten sein. Das war Daniels Strategie. Was machen wir, wenn wir vor dem größten Problem unseres Lebens stehen? Und wir haben ja große Probleme. Wir haben ja Probleme in unserem Leben, wo man denken soll, das ist jetzt meine schlimmste Zeit im Leben. Oder was machen wir mit den Problemen, die uns im Alltag begegnen? Vielleicht nicht das größte Problem unseres Lebens. Aber doch immer wieder diese Dinge, die uns im Alltag zu Problemen werden. Was machen wir damit? Daniel suchte sich Gebetsunterstützung von seinen drei Freunden und betete. Und nachdem Gott geantwortet hatte, kommt noch was. Da hört er nicht auf zu beten, sondern da betete er weiter oder wieder. Da gab er Gott die Ehre. Daniel weist alle Ehre für das, was er jetzt konnte, weit von sich weg und schreibt sie Gott zu. Die Verse 20 bis 23, da haben wir, was der Daniel in seinem Gebet sagt. Gepriesen sei nicht der weggeführte Daniel, der jetzt glänzen kann vor allen Chaldäern Babylons und dem König und der jetzt den Traum nachgedeutet hat, was nie nachgeträumt hat und deuten kann, was nie vorher geschehen war. Wow. Nee, er sagt, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sein ist Weisheit und Macht. Er setzt Könige ein und wieder ab. Er gibt den Weisen Weisheit und den Verständigen Verstand. Er offenbart, er weiß, bei ihm wohnt das Licht. Dir, Gott, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen hast. Da war überhaupt nichts von ihm drin. Das war alles Gott. Ihm allein die Ehre. Zuerst betet er, Herr, hier ist mein Problem. Wir werden sterben, wenn du nicht eingreifst. Hier ist das größte Problem meines Lebens. Hier ist ein Problem, was ich gerade im Alltag habe. Hier ist es. Und dann kurze Zeit später, Herr, du hast es gelöst. Alle Ehre gehört Gott, nicht Menschen. Und dann machen wir anschließend noch eine interessante Entdeckung. Vielleicht ist euch das eben beim Lesen aufgefallen. Daniel weiß, dass Gott ihm den Schlüssel zum Überleben gegeben hat. Wozu benutzt Daniel den Schlüssel? Daniel benutzt den Schlüssel, um für Astrologen, Traumdeuter und Wahrsager zu beten, dass Gott sie am Leben lässt. Genau genommen, Daniel benutzt diesen Schlüssel, diesen Segen Gottes dazu, um für diejenigen einzustehen, die ein paar Kapitel später, wir kommen dazu, die ein paar Kapitel später ihm das Leben nehmen wollen. Boah, das ist schon Gottesnähe, würde ich sagen, was der Daniel uns hier vorlebt. Und ich meine, auch das ist eine Folge von der Zeit, die Daniel mit seinen Freunden im Gebet vor Gottes Thron war. Im Gebet formt Gott dein Herz. Und im Gebet macht Gott dich umgänglich, sogar im Umgang mit deinen Feinden. Oder zukünftigen Feinden. Im Gebet schenkt Gott dir Barmherzigkeit für die, die ganz anders sind als du. Wir sind ja nicht unbedingt ja so die Barmherzigsten mit Menschen, die ganz anders sind als wir. Im Gebet macht Gott uns barmherzig mit denen, die ganz anders sind als wir. Er schenkt uns im Gebet mehr vom Herzen und vom Wesen Jesu. Das ist die Folge, dass der Daniel seine Freunde um sich sammelte und sie gemeinsam ins Allerheiligste gingen vor Gott und mit ihm Gemeinschaft hatten. Zusätzlich zu der Gebetserhörung, zu dem Lobpreis, zu der Barmherzigkeit, haben wir noch eine weitere Folge des Gebets von Daniel. Da lesen wir von in Vers 27 und 28. Das Geheimnis, nachdem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkündigen. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Das könnte theoretisch der Nebukadnezar auch als Vorwurf verstehen, oder? Ich meine, er hatte ja das getan. Er hatte ja von seinen Chaldäern erwartet, dass sie den Traum nachträumen und dass sie ihm dann die richtige Deutung sagen. Und der Daniel sagt hier, das, was du von denen gefordert hast, ist menschenunmöglich. Könnte man als Vorwurf verstehen. Im Sinne von König, du verlangst menschlich Unmögliches. Und wenn Menschen dann das Unmögliche nicht tun können, dann lässt es umbringen. Nebukadnezar sollte wissen, was jetzt kommt. Das kommt nicht von einem Menschen. Was jetzt kommt, kommt nicht von Daniel. Was jetzt kommt, das kommt von dem Gott Daniels. Von dem Gott im Himmel. Nicht von den Götzen auf der Erde. Nicht von dem Götzen Nebu. Nicht von dem Götzen Bel oder wie sie alle hießen in Babylonien. Kommt von dem Gott, von dem einzigen Gott im Himmel. Interessant. Wir erinnern uns, letzte Woche haben wir gehört davon, dass diese ganze Gruppe von jungen Leuten in die Schule Babylons gehen sollten, in aller Weisheit der Babylonier unterrichtet werden sollten, neue Namen gemäß den Göttern Babylons bekommen hatten. Gehirnwäsche. Nebukadnezar wollte all das Geistliche und all das Jüdische, wollte ausradieren und sie in sein Reich integrieren. Hat er nicht geschafft. Warum nicht? Weil da, zumindest nicht bei Daniel und den drei Freunden, weil sie schon bei der Wegführung eine Grundlage in ihrem Leben mitbrachten, die stark genug war in ihrem Gott, um auch in einer gottlosen Welt, in einem gottlosen Weltreich zu überleben. Glaubensmäßig zu überleben. Also, wir sehen hier, Gott offenbart den Traum und die Deutung. Gott füllt Daniels Herz überfließend mit Lobpreis und Anbetung. Gott erfüllt Daniels Herz mit Barmherzigkeit für seine zukünftigen Feinde. Und Gott gibt dem Daniel eine große Portion Bekennermut vor dem mächtigsten Mann der damaligen Welt. Das war das Ergebnis des Gebets. Ich möchte euch auch heute wieder einladen, macht Gebrauch vom Gebet, auch nach dem Gottesdienst. Wir haben genug Mittagessen da, wenn die einen rausgehen, sich anstellen und du sagst, ich möchte eigentlich mal mit jemandem beten. Ich möchte Gott um seinen Segen bitten. Ich möchte Gott um Weisheit bitten. Ich möchte Gott um Kraft bitten. Um Veränderung bitten. Oder ich möchte Gott mit jemand gemeinsam danken und die Freude teilen für dieses oder jenes. Mach Gebrauch davon. Komm nach vorne. Es werden Leute hier sein vom Gebetsteam, die gerne mit dir beten. So, jetzt aber zum Traum, zur Deutung. Zum Traum selbst und dann zur Deutung. Die ersten Verse lesen wir in Daniel 2, 31 bis 35. Ich lese und ihr könnt euch die Illustration dazu anschauen. Da heißt es, du, o König, schautest und siehe ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz. Seine Oberschenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt, und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen, und der Wind verwehte sie, so dass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Was für ein Traum! Vor vielen Jahren wurde mir in einer anderen Gemeinde mal ein, wie ich meine, ziemlich wirrer Traum erzählt. Ich hatte noch nicht mal mein Hemd an mit den Sternchen und den Monden und so. Die Person erzählte mir einen Traum und sagte, hast du eine Ahnung, was das bedeutet? Nee, ich hatte keine Ahnung. Gut, ich habe das mitgenommen, war sogar aufgeschrieben und habe darüber gebetet und habe gebetet, Herr, wenn da was hintersteckt, dann und du möchtest, dass ich das verstehe, dann gib mir Verständnis. Aber ich habe kein Verständnis bekommen und ich weiß bis heute nicht, ob der Traum eine Bedeutung hatte oder ob der vom Vorabendkrimi war. Keine Ahnung. Daniel hat nicht nur den wirren Traum des Königs Nebukadnezar nachgeträumt, sondern er empfing von Gott sogar die Deutung. Und das war ein Empfang der Deutung und des Traumes von Gott. Nicht durch die Ausbildung, die er begonnen hatte, die wahrscheinlich noch nicht mal beendet war, sondern es war von Gott geschenkt. Die Deutung finden wir gleich anschließend, die Verse 36 bis 39. Das ist der Traum. Nun wollen wir vor dem König auch seine Deutung verkündigen. Du, o König, bist ein König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht, die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gemacht. Du bist das Haupt aus Gold. Eine klare Deutung, klare Worte, die der Daniel hier dem König sagt, bezieht der Kopf, das goldene Haupt, bezieht sich auf König Nebukadnezar. Er war der damalige Herrscher der Welt. Sein Haupt ist das Haupt aus Gold. Und klarer würde ich sagen, klarer geht's nicht. Aber, wie das so mit Weltreichen ist, der König wird nicht auf ewig regieren. Vers 39, nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als du, und ein nachfolgendes drittes Königreich, das Eherne, wird über die ganze Erde herrschen. Vielleicht können wir es nochmal einblenden, das Bild. Das goldene Zeitalter von Nebukadnezar kommt also zu Ende. Das endete tatsächlich 539 vor Christus. Er hat lange regiert, beziehungsweise sein Nachfolger. Und dann folgte ein Nachfolgereich, hier die silberne Brust und die Arme aus Silber. Es war das Reich der Meder und der Perser. Das babylonische Reich war geringer als das Reich der Meder und Perser war geringer als das von den Babyloniern. Auch ausgedrückt durch Gold und Silber. Silber ist weniger wert. Auch Silber hat eine geringere Dichte, ist also schwächer als Gold. Auch die zwei Arme da, die wir sehen in Silber, zeigt, das Nachfolgereich von Nebukadnezar hat zwei Arme, zwei Völker, die Meder und die Perser, das medopersische Reich. Und diese beiden Völker lösten Babylon ab. Und das ereignete sich 539 vor Christus. Also 64 Jahre nachdem Daniel diesen Traum nachgeträumt hatte und dem König gesagt hat. 64 Jahre später. Wahrhaft prophetische Worte. Ein drittes Reich, der Bauch und die Lenden, soll nach Daniels Erklärung den Medern und den Persern folgen. Von 330 vor Christus bis 63 vor Christus war die Welt unter griechischer Herrschaft. Das war zumindest teilweise, zumindest am Anfang, war das die Zeit von Alexander dem Großen. Das griechische Reich war größer als das von den Medern und Persern, auch größer als das von Nebukadnezar, der Babylonier, aber es war doch geringer, es war schwächer, wie auch Bronze anzeigt, ist weniger als Silber oder Gold. Wieso? Wieso war das so? Inwieweit hat sich das erfüllt? Nun, der Alexander der Große, der starb früh, Der machte zwar gewaltige Feldzüge, aber er starb früh. Was geschah mit seinem Reich? Sein Reich wurde unter 4 seiner Generäle aufgeteilt. Was für eine gewaltige Schwächung eines Weltreiches, wenn es plötzlich in 4 geteilt wird. Dadurch fehlte es dem griechischen Reich an gemeinsamer Stärke, wie es die Reiche vor ihm hatten. Die Macht wurde verteilt und wurde geschwächt. Und dann erklärte Daniel weiter, die Verse 40 bis 43. Also wenn ich mir so das Bild da vorstelle, dann stelle ich mir vor, dass mittlerweile der König Nebukadnezar vor dem Daniel stand oder saß und mit Klubschaugen und runtergefallener Kinnlade, weil das war genau das, was er hören wollte. Gut, die Verse 40 bis 43. Und ein viertes Königreich wird sein, so stark wie Eisen, ebenso wie Eisen alles zermalmt und zertrümmert und wie Eisen alles zerschmettert, so wird es auch jene alle zermalmen und zerschmettern. Dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird. Aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens in ihm bleiben, gerade so, wie du das Eisen mit lehmigem Ton vermengt gesehen hast. Und wie die Zehen seiner Füße teils aus Eisen, teils aus Ton waren, so wird auch das Reich zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden, wie sich ja Eisen mit Ton nicht vermischt. So, das vierte Reich wird dargestellt durch Beine aus Eisen und Füße aus Eisen und Ton. Eisen steht für Stärke, haben wir auch im Text gelesen, steht für Stärke, für Festigkeit. Und das Römische Reich besaß Stärke. Das wissen wir aus Asterix und Obelix und auch aus der Geschichte. Das Römische Reich besaß Stärke. Es besaß auf der einen Seite Stärke in den Gesetzen. Es besaß Stärke in der Organisation. Und es besaß natürlich auch Stärke im Militär. Aber vielleicht war auch gerade die Größe des Römischen Reiches, so sehen es zumindest einige Ausleger, war gerade die Größe des Römischen Reiches das, was es schlussendlich auch schwächte. Nicht ausschließlich der Grund, aber ein Grund. Ich lese nochmal die Verse, diesmal aus der Neues Leben Bibel. Verse 42 und 43. Dass aber die Zehen der Füße teils aus Eisen und teils aus Ton waren, weist darauf hin, dass das Reich zwar zu einem Teil stark, zum anderen Teil aber zerbrechlich sein wird. Die Mischung aus Eisen und Ton deutet aber auch darauf hin, dass die Reiche versuchen werden, durch Heirat Bündnisse zu schließen. Diesen wird allerdings kein dauerhafter Erfolg beschieden sein, denn sie werden nicht zueinander halten, genauso wie sich auch Eisen und Ton nicht richtig mischen lassen. Wir erinnern uns, viele Herrscher, wenn sie irgendwelche anderen Länder besiegten, dann nahmen sie die Menschen von A und transportierten sie nach B und die von B transportierten sie nach A. Die Juden wurden nach Babylon gebracht und andere Völker wurden in Israel angesiedelt. Was wollte man damit bezwecken? Man wollte damit den Widerstand gegen Rom brechen. Man wollte die Nationalität brechen. Und durch diese Vermischung wurde das Reich schwach. Ton, die Stärke Eisen, die Stärke Roms und Ton, das Irdische, das vermischte sich nicht und es hielt nicht. Und dann wird ein letztes Reich erwähnt, ein fünftes Reich. Daniel 2, Vers 44 und 45. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird aber alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selber aber wird in Ewigkeit bestehen. Ganz so, wie du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll, und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung steht fest. Dieses fünfte Königreich ist in vielerlei Hinsicht anders. Erstens, es ist ein zukünftiges Königreich, das der Gott des Himmels aufrichten wird. Will heißen, es ist Gottes Königsreich. Es ist gewaltiger als alle anderen Königreiche zuvor. Es wird kein Reich danach mehr geben, haben wir gelesen. Sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Das Königreich Gottes ist das Letzte, wird von niemandem besiegt, wird von niemandem ausradiert. Es bleibt bestehen. Und es ist ein ewiges, ein universelles Reich, das die ganze Erde erfüllen wird. Also wir merken schon, das Reich ist was anderes als die Reiche, von denen wir vorher gelesen haben. Und wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Ich habe mich gefragt, warum hat Gott dem Nebukadnezar diesen Traum gegeben? Der hatte ja eigentlich nichts davon. Der starb irgendwann, konnte die Erfüllung überhaupt nicht sehen. Der konnte Daniel nicht testen, ob das jetzt so war oder nicht. Außer natürlich, dass das noch größere Wunder, möchte ich fast sagen, geschehen ist, dass der Daniel den Traum nachgeträumt hat. Aber der König Nebukadnezar starb, bevor die Meder und Perser Babylon überrannten. Daniel starb nicht. Daniel hat das nächste Reich, das Silberne, hat er noch miterlebt. Wie die Babylonier, wie die Meder und Perser die Babylonier besiegten. Aber Nebukadnezar nicht. Warum gab Gott Nebukadnezar diesen Traum? Und ich meine, die abschließenden Verse geben uns zumindest eine Teilantwort. Ich lese die Verse Daniel 2, 46 bis 49. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel und befahl, ihm Speisopfer und Räucherwerk darzubringen. Der König ergriff dann das Wort und sprach zu Daniel: Wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter, der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Darauf machte der König den Daniel groß und gab ihm sehr viele Geschenke und setzte ihn zum Herrscher über die ganze Provinz Babel und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Daniel aber erbat sich vom König, dass er Sadrach, Mesach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel setzte. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Warum hat Gott Nebukadnezar diesen Traum gegeben? Also aus diesen Versen allein würde ich sagen, können wir mindestens 5 Punkte sehen. Nebukadnezar musste den Traum, musste die Erfüllung des Traums gar nicht sehen. Er sah, was Gott zu tun vermochte, indem er sah, dass Daniel den genau selben Traum nachträumen konnte. Das war für Nebukadnezar ein Beweis, dass der Gott des Himmels allmächtig ist. Das ist das eine. Zweitens, Nebukadnezar hatte tatsächlich eine Begegnung mit Gott. Ich würde nicht sagen, hier ist er gläubig geworden, aber später hat er ja weitere Begegnungen mit Gott. Und es gibt durchaus Ausleger, die sagen, möglicherweise sehen wir Nebukadnezar im Himmel. Hier wahrscheinlich noch nicht. Aber es war ein Schritt in die richtige Richtung. Es war ein Schritt näher zu dem Gott des Himmels, zu dem wahren Gott. Drittens, Daniel wird ab sofort reich beschenkt und erhoben und geehrt. Viertens, Daniel erhält eine Position in Babylon, die ihm sicherlich hinterher viele Möglichkeiten gegeben hat, seinen Einfluss, seinen geistlichen Einfluss wahrzunehmen. Und schließlich, Daniel kann seine Freunde, gottesfürchtige Männer, in Position bringen. Und das sind offensichtlich alles Antworten, die wir aus dem Text entnehmen können. Ich glaube, dass Gott dem Nebukadnezar diesen Traum gegeben hat, auch für uns heute. Denn wir sehen auch, wir entnehmen, wir lernen Dinge aus diesem Bericht in Daniel 2. Wollen wir es bezieht ein paar gute Schlüsse aus Daniel 2. Ich zähle die nicht alle auf, aber drei. Das eine ist, Gott kontrolliert und lenkt die Geschicke, die Geschichte, die Geschicke dieser Welt. Weder Daniel noch Nebukadnezar konnten wissen, welche Weltreiche nach dem Babylonischen kommen würden. Das war alles Zukunft. Konnten sie nicht wissen. Gott aber wusste es. Er hatte schon alles geplant, er hatte schon alles gefügt, er hatte schon alles festgelegt. Gott kontrolliert und lenkt die Geschichte unserer Welt. Von uns muss sich keiner über den schlimmen Zustand in der heutigen Welt freuen. Es sind so viele Dinge, die uns eher beschweren. Wir müssen uns nicht darüber freuen. Wir müssen auch nicht alle die gleiche Meinung haben über, was weiß ich, über Panzerlieferungen, über die Flüchtlingsthematik, über die Energiekrise, über andere Krisen. Wir müssen da nicht alle gleich drüber denken. Aber wenn du Gottes Wort glaubst, wenn du sagst, ich gehöre Jesus, ich folge Jesus, ich glaube, dass Gott allmächtig ist, ich glaube, dass Gott souverän ist, ich glaube, wie ich als Kind gesungen habe, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Ich glaube das. Und ich folge Jesus nach. Dann reg dich nicht unnötig über den Zustand unserer Welt auf. Reg dich nicht unnötig auf. Hat Gott die Welt in seiner Hand oder hat er sie nicht in seiner Hand? Gott kontrolliert und lenkt die Geschichte unserer Welt und die Geschicke unserer Welt. Nicht gottlose Politiker oder gottesfürchtige oder neutrale Politiker lenken die Geschicke unserer Welt. Gott lenkt die Geschicke unserer Welt. Halten wir uns daran fest. Weder Politiker noch aufgebrachte Christen werden irgendwas am Plan Gottes ändern. Vielleicht betende Christen, aber alles andere nicht. Eine zweite lehrreiche Aussage für uns aus Daniel 2 wäre, mit menschlichen Unternehmungen geht's mit der Zeit bergab. Wir haben das gesehen, Gold, Silber, Bronze, Eisen und Ton. Wurde immer weniger, wurde immer wertloser. Wir Menschen haben im Laufe der Jahrhunderte tolle Errungenschaften, Entdeckungen gemacht und Sachen entwickelt, um das Leben angenehmer zu machen. Wir können heute mit jedem Menschen auf der Welt kommunizieren. Da kann ich eine WhatsApp schicken oder anrufen auf die Philippinen oder nach China oder sonst wohin. Können kommunizieren, all das ist kein Problem mehr. Aber es scheint, als ob die Probleme in der Welt dadurch nicht kleiner, sondern immer größer werden. Oder? Wir machen gewaltige Fortschritte in Richtung Bequemlichkeit. Alles wird komfortabler, alles wird verbessert und ja, irgendwie nutzbarer. Aber immer weniger Menschen kriegen ihr Leben gebacken. Da verliert doch einiges an Wert. Nicht nur Daniel 2, auch das Neue Testament beschreibt unsere Zeit als eine Zeit stetigen Verfalls. Auch das sehen wir in Daniel 2. Und das Letzte für uns, und ich würde sagen, hier ist was Erfreuliches, hier ist was Mutmachendes, was wir aus Daniel 2 mitnehmen können. Jesus wird zurückkommen. Wir erinnern uns, der Stein, Gott baut sein Reich. Jesus wird zurückkehren, er wird das Böse vernichten und er wird sein Reich aufbauen. Das ist das, womit der Traum endet. Es war der Stein, der das Standbild zermalmt, der die gottlosen Könige hinwegnimmt. Und an vielen Stellen in der Bibel wird Jesus als Stein oder als Fels bezeichnet. Zum Beispiel als Eckstein, haben wir am vergangenen Mittwoch darüber gehört. Als Eckstein, als Stein des Anstoßes, als geistlicher Fels, als lebendiger Stein. Alles Aussagen, die sich auf Jesus beziehen. Und auch dieser Stein in Daniel ist ein Bild auf Jesus. Der Stein, der alle anderen Reiche wegräumt. Nachdem kein weiteres Reich kommen wird und siegen wird. Das ist unser Herr. Das ist unser Jesus. Der kommen wird, um sein Reich aufzurichten. Ihr Lieben, das ist unsere Zukunft. Nicht das Reich von Nebukadnezar, den Medern und Persern. Von Alexander dem Großen. Nicht der Aufbau oder der Abbau von Europa ist unsere Zukunft. Nicht irgendeine Herrschaft, irgendeine Regierung, irgendein Abkommen, irgendeine Organisation, irgendein Zusammenschluss ist unsere Zukunft und unser Heil. Das Reich Gottes, das ist unser Heil. Und darauf blicken wir und darauf freuen wir uns. Nichts von dem, was wir um uns herum sehen, muss uns Angst machen. Es macht uns nervös. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Aber wir schauen doch, wir bleiben doch nicht hängen bei dem, was heute geschieht. Wir bleiben doch hängen bei dem, was in Zukunft geschieht. Dass der Herr kommen wird und dass er sein Reich aufbauen wird. Unsere Zukunft, deine und meine Zukunft, wenn wir Jesus gehören, deine und meine Zukunft, die ist sicher. Die ist feste, die ist bestimmt. Unser Leben ist in der Hand unseres Meisters, der Könige einsetzt und der Könige absetzt, der das Herz von Königen lenkt wie Wasserbäche, der das Geschehen in der Welt lenkt und kennt. Sein Reich, Gottes Reich, ist das Reich mit der ewigen Zukunft. Der kommende Jesus, darauf schauen wir, der kommende Jesus, er ist unsere Erwartung. Der allmächtige, souveräne Gott, er lenkt und leitet unsere Welt und er weiß, was er morgen möchte, dass es geschieht. Da brauchen wir gar nicht nervös zu werden. Er plant, er ist unser Friede. Lass uns heute dankbar sein. Dankbar, dass wir wissen dürfen, dass unser Herr die nächsten Jahre, die nächsten Jahrzehnte und, wenn es uns überraschen sollte, die nächsten Jahrhunderte, dass er sie in seiner Hand hält. Dass er sie kontrolliert. Wir sind sicher bei ihm. Und lass uns bei allem, was um uns herum geschieht, lass uns nicht durch Furcht gelähmt werden. Durch Angst oder durch Sorge uns in Rebellion verstricken lassen. Wir blicken nach vorne. Wir blicken auf das Kommen Jesu. Wir finden Frieden darin, dass wir in seiner Hand sind. Dass er kommen wird, das Dunkle, das Böse wegzunehmen. Sein Reich aufzubauen. Und uns seinen Frieden geben wird. Das ist unsere Zukunft. Und das ist unsere Zuversicht. Bitte lass uns aufstehen und nachbeten. Lieber Herr Jesus, wir möchten dich preisen und anbeten. Herr, was sind die Reiche dieser Welt? Was ist das Reich eines Nebukadnezars, eines Alexander des Großen, eines Cäsar. Herr, was ist das Reich eines Putin? Herr, was ist eine Europäische Union, eine USA, ein China? Herr, was ist es? Du wirst kommen und du wirst dein Reich aufbauen. Und alle Menschen, alle Völker, alle Herrscher werden niederfallen vor dir. Herr, wir möchten dich preisen und dich anbeten, dass du heute schon weißt, was morgen geschieht. Und nächstes Jahr und in 10 Jahren. Wir möchten dir danken, Herr, und dich anbeten, dass wir in deiner Hand sind, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Herr, wenn heute der 3. Weltkrieg ausbricht, dann sind und bleiben wir in deiner Hand. Und wir danken dir dafür, Herr, und ich möchte dich bitten, dass du uns das in unsere Herzen schreibst, Herr. Möchte ich bitten für alle die, die in Furcht leben, für deine Kinder, die in Furcht leben. Herr, denen es schwerfällt, das mit offenen Armen anzunehmen. Herr, mögest du sie befähigen, mögest du ihre Herzen öffnen und ihnen die lebendige Hoffnung und Zuversicht ins Herz schreiben, dass du die Geschichte dieser Welt geschrieben hast und dass du bei deiner Gemeinde, bei deinen Kindern bist. Und dass wir uns vor nichts zu fürchten brauchen. Danke, Herr, dass du uns entlässt, auch in die kommende Woche, mit deinem Frieden und mit der Zuversicht, dass wir in deiner Hand sind. Amen.